Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte und die Reise geht heute nach Afrika. Wir besuchen die Wiege der Menschheit in Südafrika und die Wüstenstadt Agadez in Niger. Wir sind in der angeblich ältesten Eisdiele Ostafrikas und in einem besonderen Hotel in Kenia. Los geht's im Süden. Die Wiege der Menschheit stand in Südafrika. In Kalkhöhlen, 50 Kilometer nordwestlich von Johannesburg, wurden und werden immer noch fossile Überreste der menschlichen Vorfahren gefunden. Das weitläufige Gelände ist eine Weltkulturerbestätte der UNESCO und ein beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt. Unser Afrika-Korrespondent Stefan Überbach hat sich das angesehen.
Gute 50 Kilometer nordöstlich von Johannesburg liegt Maropeng. Wellige Hügel, soweit das Auge reicht. Ein paar Büsche und Bäume, dazwischen schimmert rötliche Erde durch. Eine typische südafrikanische Graslandschaft im Highveld, einem Hochplateau 1600 Meter über dem Meeresspiegel. Hier also hat alles angefangen. Hier stand sie, die Wiege der Menschheit.
Cradle of Humankind ist ein Weltkulturerbe, schon seit 25 Jahren. Denn von hier stammen mehr als 40% der menschlichen Fossilienfunde, und zwar weltweit.
Lindiwe Mahlangu ist die Museumskuratorin von Maropeng. Ende des 19. Jahrhunderts wurden hier die ersten Überreste der menschlichen Vorfahren entdeckt. Goldgräber hatten unterirdische Höhlen gesprengt, um an Kalk zu kommen, den sie zum Abbau des Edelmetalls brauchten. Das Gelände erstreckt sich über 530 Quadratkilometer und dürfte damit zumindest flächenmäßig das größte Archiv der Welt sein. 4 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte sind hier zu entdecken und eine zentrale Erkenntnis.
It's very simple. All of humanity came from one.
Es ist sehr einfach. Die ganze Menschheit stammt von einem einzigen Menschen ab. Die sogenannte Out-of-Africa-Theorie, wonach die meisten menschlichen Vorfahren ursprünglich aus Afrika kamen und dann vor 1,9 Millionen Jahren auch Richtung Europa und Asien ausgewandert sind. Inzwischen wurden in den Kalksteinhöhlen die Überreste von hunderten sogenannten Hominiden gefunden, die als direkte Vorfahren des modernen Menschen gelten. Darunter Mrs. Pless, der Schädel eines Vormenschen der Gattung Plesianthropus transvalensis, mehr als 2 Millionen Jahre alt.
This is the first skull that you will find in most of the science books.
Das ist der Schädel, den man als erstes in den meisten Wissenschaftsbüchern und in den Schulbüchern findet. Da wird beschrieben, wer Mrs. Pless ist, wo sie entdeckt wurde und welche Bedeutung sie für die Welt hat. Und es ist auch der vollständigste Schädel eines Australopithecus, der auf der Welt entdeckt wurde.
The most complete.
Vom Vormenschen wie dem Plesianthropus über den aufrechtgehenden Homo erectus bis zum modernen Menschen, dem Homo sapiens, die Cradle of Humankind, macht die Evolutionsgeschichte lebendig.
Ich würde sagen, es ist ein Informationsarchiv. Das Verrückte ist, dass die Evolution als Schulfach in Afrika früher nicht sehr akzeptiert war. Aber als Maropeng 2005 als Ausstellung und Bildungseinrichtung eröffnet wurde, kam auch das Nationale Erziehungsministerium zu uns und fragte, ob das Museum den Lehrern und Kindern praktisch beibringen könnte, worum es bei der Evolution geht.
What evolution is about.
Heute ist die Entstehungsgeschichte des Menschen in Südafrika fester Teil des Unterrichts. Viele Schulen organisieren Ausflüge nach Maropeng. Gerade war eine Highschool-Klasse aus Auckland Park zu Gast, einem Vorort von Johannesburg, begleitet von ihrer Lehrerin.
So it's part of our curriculum. It teaches them about their heritage and where they originate from. So that's why we do it.
Es gehört zu unserem Lehrplan. Die Kinder lernen, wo sie herkommen, deshalb machen wir das. Und die Schülerinnen und Schüler sind begeistert. Zum Beispiel der Zwölftklässler Ayanda.
It was quite entertaining and quite educational because we learned about the history.
Ich fand es ziemlich unterhaltsam und auch lehrreich. Wir haben viel darüber gelernt, wie der Mensch entstanden ist und wer unsere gemeinsamen Vorfahren sind. Es gibt Höhlen, Skulpturen, Schädel. Es war sehr aufschlussreich, würde ich sagen.
Yeah, it's very educational, that I can say.
Das findet auch dieser Französische französischer Tourist, der, wie er sagt, die menschliche Evolution jetzt in einem ganz neuen Licht sieht. Wir sind davon überzeugt, dass wir alle dieselbe Abstammung haben, dass wir alle hier geboren sind. Das ist wichtig zu wissen, gerade jetzt in dieser Welt voller Konflikte. Da ist es gut, sich daran zu erinnern, dass wir aus derselben Gegend kommen und sehr viel gemeinsam haben. Vor allem die unterirdische Bootsfahrt kommt bei den Besuchern gut an. In einem kurvigen Tunnel geht es auf Zeitreise durch die Erdgeschichte, von den Anfängen bis zur Entstehung des Lebens. Kuratorin Lindiwe Machlangu.
Wir sind durch die Eiszeit gereist, das Schmelzen der Eiszeit, die Bildung der Erde. Hier sieht man die Lava, das Magma, das den Kern der Erde bildet. Danach kommt die Entstehung von Stalaktiten und Stalagmiten, die man in den meisten Höhlen rund um die Wiege der Menschheit finden kann.
Bei ihren Erkundungsreisen in die Entstehungszeit der Erde machen die Forscher aber auch beunruhigende Entdeckungen.
251 million years is when we had experienced the third mass extinction.
Vor 251 Millionen Jahren hat die Erde das dritte massenhafte Artensterben mitgemacht, bei dem etwa 90% des Lebens ausgelöscht worden sind. Der größte Teil der Lebewesen war in den Ozeanen zu Hause und die Überlebenden hatten keine andere Wahl, als an Land zu gehen. Aus den Meeresreptilien haben sich dann neue Arten entwickelt: Landreptilien, Säugetiere, Dinosaurier. Aber das Überraschende ist, dass dieses dritte große Massensterben damals durch die globale Erwärmung und Umweltveränderungen beeinflusst wurde. Also genau das, was wir heute erleben. Deshalb befürchten die meisten Wissenschaftler, dass ein neues Massenaussterben eintreten und uns völlig auslöschen könnte.
Noch sind die letzten Rätsel der menschlichen Evolution nicht gelöst, die Grabungen im südafrikanischen Haifeld nicht beendet. Und weil auch die Technologie große Fortschritte macht, dürften neue Erkenntnisse nur eine Frage der Zeit sein. Davon ist jedenfalls Lindiwe Machlangu fest überzeugt.
Unsere Ausstellung zeigt, dass wir gerade erst angefangen haben, das Unbekannte zu erschließen. Hier in der Cradle of Humankind liegt noch einiges an Arbeit vor uns. Wir haben ja gerade mal 17 Höhlen ausgegraben. Da gibt es noch viel mehr zu sehen.
Weiter nach Westafrika. Die Wüstenstadt Agadez war einst ein Drehkreuz großer Karawanen, die quer durch die Sahelzone Gold, Salz und alle möglichen anderen Waren transportierten. Vor Jahrzehnten war die Stadt ein Traumziel für Touristen. Davon ist heute wegen der schlechten Sicherheitslage nicht mehr viel übrig. Von der glorreichen Vergangenheit erzählt zum Beispiel die große Lehmbaumoschee aus dem 16. Jahrhundert. Dunia Sadaki hat sie besucht.
Usman Bianou führt mich in Emskini, die große Moschee von Agadez, das Wahrzeichen der Stadt. Auf dem Kopf trägt Usman den weißen Turban der Tuareg, dazu schwarze Hose, schwarzes Hemd mit gelb-goldener Stickerei um Brust und Ärmel. Schon von außen ist das Gebäude der Moschee beeindruckend. Über 20 Meter ragt der Minarett-Lehmturm pyramidenartig in den Himmel. In ihm kleine eckige Fensterchen. Usman blickt nach oben.
Hier sind wir also bei der großen Moschee, Emeskini. Emeskini bedeutet Wachturm. Früher haben die Leute nach ihm Ausschau gehalten, weil er das höchste weit und breit war. Und dann haben sie gesagt, wenn sie es gesehen haben, wir sind in Agadez. So, lass uns reingehen.
Wir treten durch himmelblaue Metalltüren in die schattige Moschee hinein. Schuhe aus, bevor es barfuß auf die grünen geflochtenen Bastteppiche der Moschee-Innenräume geht. Der große Flur führt in zahlreiche Gebetsräume, alle zugänglich durch niedrige Eingänge. Beim Durchgehen muss man sich ducken. Die Wände schneeweiß, am Sockel ein türkisfarbener Streifen. Da, wo der Imam seine Predigten normalerweise hält, liegen auf einem weißen Mauervorsprung grüne Korane gestapelt. Auch ohne die vielen Deckenleuchten wäre die fast fensterlose Moschee nicht stockdunkel, erzählt Usman und blickt nach oben. Die Decken sind mit Holzbalken versehen, darin immer wieder kleine runde Löcher, durch die Sonnenlicht fällt.
Das ist eine Technik, die verwendet wurde, als es noch keinen Strom gab, damit die Moschee etwas Licht hatte, insbesondere für den Imam, um den Koran zu lesen. Wie du siehst, ist diese Moschee riesig und schattig, aber mit dieser Technik haben unsere Vorfahren die Moschee beleuchtet.
Usman führt mich aus den Gebetsräumen. Es geht jetzt ins Herzstück der Moschee, ins Minarett. Im Treppenaufgang des Turms dürfen wir die Schuhe wieder anziehen. Ducken. Der Gang zu den Treppen ist niedrig und dunkel. 99 Stufen, symbolisch für die 99 Namen Gottes. Usman hat seine Handytaschenlampe angemacht. Nur wenige Schritte und er rät mir, den Kopf weiterhin gesenkt zu halten. Wenig später weiß ich warum. Wir haben die Bewohner des Turms geweckt. Zig kleine Fledermäuse flattern gegen Beine, Arme und Gesicht. Je mehr Treppen wir hochsteigen, desto aufrechter können wir gehen. Am Ende klettern wir aus dem Treppenaufgang rauf auf die Spitze des Minaretts. Verschnaufen. Jetzt der beste Ausblick über die kleine Wüstenstadt Agadez. Der Wind weht stark. Usman lehnt entspannt an den Wänden des Turms.
C'est combien de mètres?
C'est 27 mètres de haut.
27 Meter hoch, die größte Moschee weltweit, die je mit Lehm gebaut wurde. Die Moschee wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Siehst du diese Aussicht? Ich sage immer, das ist nicht nur eine Aussicht, sondern vue et vie, eine Aussicht und Leben. Wenn man hier oben ist, spürt man das gleich. Spürst du das auch?
Er sei ein Kind der Moschee, sagt Usman. Zu ihren Füßen ist er geboren, zu ihren Füßen wohnt er bis heute. Die Moschee habe vieles überstanden. Kriege, Rebellion, die Zeit, als Agadez berühmt war als Drehkreuz großer Karawanen, die quer durch die Sahelzone Gold, Salz und alle möglichen anderen Waren transportierten.
Für mich symbolisiert diese Moschee so viel. Wenn ich sie anschaue, sehe ich mich darin. Sie hat einen identitätsstiftenden Charakter für mich. Und sie ist ein Symbol des Zusammenhalts und des Friedens für mich. Wenn du jeden Freitag siehst, wie Tausende hierher kommen, das ist schön. Und jede Person, die kommt, wünscht sich, die große Moschee von Agadez einmal bestiegen zu haben. Sie symbolisiert meine Identität, meine Region, meine Gemeinde, mich selbst, wenn man so will.
Er wünscht sich, dass wieder mehr Besucher nach Agadez kommen und mit der großen Moschee die Schönheit seiner Stadt erkennen. An der Moschee geht die Zeit nicht spurlos vorüber. Lehm muss alle paar Jahre frisch aufgetragen werden. Doch bisher überdauert die große Moschee von Agadez die Jahrhunderte.
Unser nächstes Ziel ist Kenia. Dort besuchen wir kein bedeutendes Bauwerk, sondern eine Eisdiele. Snow Cream heißt sie und liegt mitten in Nairobis Innenstadt. 1952 wurde sie eröffnet und ist angeblich die älteste Eisdiele Ostafrikas. Das Eis dort soll noch genau wie in den 50er Jahren schmecken. Auch die Einrichtung ist geblieben und gibt den Kundinnen und Kunden und auch unserer Westafrika-Korrespondentin Antje Diekans das Gefühl, mit jedem Besuch eine kleine Zeitreise zu machen.
Eine lange Theke in Mintgrün, passende Tische im Stil der 50er Jahre, Wandmalereien in Pastelltönen, Barhocker mit Kunstleder und Metallbeinen. Die Eisdiele Snow Cream mitten in Nairobis Innenstadt sieht ein bisschen so aus, als könnte jeden Augenblick James Dean hereinkommen. Die Zeit ist hier stehen geblieben. Bei der Einrichtung und auch bei der Zubereitung der Eissorten, meint Mitarbeiter Evans Osano.
Wir haben unsere einzigartige Rezeptur, um unser Eis zu machen. Seit wir angefangen haben, hat sich nichts geändert. Es ist immer noch das gleiche Produkt. Wenn du die Wandmalereien mit den Eisbechern anguckst, haben wir jetzt nur andere Preise. Da ist das Leben weitergegangen.
Das Brummen der Softeismaschine ist die ewige Hintergrundmusik. Die Eisdiele wurde 1952 eröffnet, noch bevor Kenia von Großbritannien unabhängig wurde. Sie wirbt damit, die älteste in ganz Afrika zu sein. Das dürfte bezweifelt werden, denn schließlich gab es auch italienische Kolonien auf dem Kontinent. Aber die älteste im Land ist sie auf jeden Fall, meint Evans Osano. Viele würden mit der Eisdiele Erinnerungen verbinden.
This way I got my partner.
Hier habe ich meinen Lebenspartner getroffen. Hier war ich immer, als ich zur Uni gegangen bin. Wir sind ein Laden mit Tradition. Viele empfehlen uns weiter. Sie sagen, wenn du das beste Eis in Kenia essen willst, geh zu Snow Cream.
In Kenya, just visit the Snow Cream Palace.
Elizabeth Kirago gehört zu den Stammkundinnen. Die Frau in den 70ern kommt schon seit Jahrzehnten hierher, erzählt sie. Der erste Besuch war mit ihrer Tochter, die auch heute wieder dabei ist und inzwischen selbst Kinder hat.
Back 1977, when she was a small girl.
Das war 1977, als sie noch ein kleines Mädchen war. Ich habe sie oft hierher gebracht und immer, wenn mich jemand treffen wollte, haben sie mich hier gesucht, denn ich liebe diesen Ort. Es ist sehr sauber und das Eis ist sehr gut.
In Nairobi sind die Temperaturen im Juli und August durchaus frisch. Tagsüber werden es dann oft nicht mehr als 20 Grad. Da vergeht vielen Kenianerinnen und Kenianern, anders als Elizabeth Kirago, die Lust auf Eis, meint Snowcream-Mitarbeiter Evans Osano.
During cold days, customers are not coming.
Während der kalten Tage haben wir kaum Kunden. Gerade Afrikanerinnen und Afrikaner mögen das nicht. Sie wollen dann lieber etwas Warmes.
Das ist eine der Herausforderungen für die Betreiber der Eisdiele. Eine noch viel größere sind die ständigen Stromausfälle. Ohne Kühlung kein Eis.
Manchmal können wir 2 Tage lang nicht arbeiten, weil es Probleme mit der Elektrizität gibt.
Außer der Softeismaschine muss auch eine große Truhe mit Strom versorgt werden. Darin finden sich wild gestapelt die Dosen mit allen Leckereien. Sehr ausgefallene Sorten gibt es nicht. Eher die Klassiker, wozu hier auch Ananas, Passionsfrucht und Papaya gehören. Alles aus frischen Zutaten und echten Früchten, versichert Evans Osano. Die Kundinnen und Kunden wissen es zu schätzen. Die Eisdiele sei eben etwas Besonderes, meint Meshack Mololo. Für ihn ist sie anders als alle anderen und seine Frau ergänzt.
Try here and maybe try somewhere else, then.
Probier das Eis hier und dann woanders. Ich bin sicher, du kommst hierher zurück.
Im Krach von Nairobis Innenstadt gibt es ein besonderes Geräusch. Die Hupe der Matatus. Das sind die bunt bemalten Busse, die mit Soundanlagen und Bildschirmen ausgestattet sind und die Fahrt zum Erlebnis machen, wenn auch zu einem gefährlichen. Christoph Unger ist mitgefahren.
Wenn ich in Nairobi auf die Straße trete, höre ich die Sinfonie einer Millionenstadt. Autos, Motorräder und LKW kämpfen um jeden Zentimeter. Das Knattern und Brummen ist ohrenbetäubend. Mitten in dieses Krachkonzert mischt sich eine fröhliche Stimme. Ein bunt bemaltes Matatu kämpft sich durch die Menge. Es wird schon erwartet hier am inoffiziellen Busbahnhof von Nairobi. Hier stehen sie kreuz und quer in den Parkbuchten. Etwa so groß wie die Lieferwagen, die in Deutschland die Pakete bringen. Sie sind bunt bemalt, oft passend zu ihren Namen. Es gibt ein Tyson mit dem Bild des berühmten Boxers, es gibt ein Mercy mit religiösen Bildern, auch ein leuchtend gelbes mit dem Wappen des BVB und dem Slogan »Echte Liebe« steht hier. Und die ganze Zeit hört man dieses besondere Hupen. Am Steuer von Thunder sitzt Paul Macharia. Wie alle Matatu-Fahrer ist er ziemlich jung, gerade mal 26 Jahre. Und sein Matatu ist sein ganzer Stolz. Hier wurden jede Menge Bildschirme eingebaut. Insgesamt 7 Stück. Einer davon hat 75 Zoll. Und was die Leute auch super finden, ist die Musik, die ich spiele. Manchmal kommen Fahrgäste nach der Fahrt und fragen, welcher Mix das war, damit sie sich den selber runterladen können. Mehr als 1,5 Millionen Schilling, umgerechnet etwa 11.000 Euro, haben die Einbauten gekostet. Und wozu? Um Kundschaft anzulocken. Es gibt keine zentrale Omnibusgesellschaft, sondern jedes Matatu hat eigene Besitzer, die ihren Fahrern Tagesziele für den Umsatz geben. Je mehr Fahrgäste, desto mehr Umsatz und desto höher der Lohn für die Fahrer wie Paul. Fahrer verlassen sich nicht nur auf die Anziehungskraft ihrer Fahrzeuge. Sie bekommen Hilfe von Mitarbeitern auf der Straße. Junge Männer, die sehr offensiv versuchen, Fahrgäste in die jeweiligen Matatus zu schieben. Er wird am Arm gezogen, an der Hüfte geschoben, da wird gepfiffen und gerufen. Die Helfer bekommen einen Teil des Umsatzes. Schaffen sie es, ein Matatu vollzumachen, gibt es was extra. Pauls Matatu Thunder wird langsam voll. David und Angela sind eingestiegen. Für die Fahrt zahlen sie umgerechnet zwischen 35 Cent und 1,50 Euro.
Well, I prefer the Matatu because it's entertaining, you know?
Ich fahre gerne mit dem Matatu, man wird so gut unterhalten.
The thrill of all of it is
diese ganze Aufregung ist ein großer Spaß und sie sind so schön zurechtgemacht, von innen und außen.
They are both very attractive.
Laut wird auf das Blech geschlagen. Das Matatu ist voll, es kann losgehen. Paul schlängelt sein Matatu vorsichtig durch die Menge, gibt Gas und dreht die Anlage auf. Auf den großen Flachbildschirmen laufen jetzt Musikvideos. Auch die beiden Fahrgäste neben ihm haben welche vor sich. Nur durch kleine Schlitze kann man da noch die Straße sehen. Paul fährt mit 80 Sachen über die Schnellstraße. Er überholt links und rechts, immer eine Handbreit Sicherheitsabstand zum Vordermann. Mehr ist nicht drin, wenn er schnell durchkommen will. Eine Hand hat er immer an der Hupe, eine am Warnblinker. Die laute Hupe nutze ich, um Fahrgäste anzulocken. Wenn ich ein anderes Auto schneide, dann winke ich oder nutze das Warnblinklicht, um zu sagen, hey, tut mir leid. Und wenn ich hinter einem Schleicher fahre, dann hupe ich oder mache Lichthupe. Und bei Fußgängern, da muss ich einfach aufpassen, denn wenn ich einen von denen umfahre, dann wird es richtig teuer für mich. Matatu-Fahrer gelten als rücksichtslos und die Fahrten als nicht ungefährlich. Für viele Kenianer ist es die einzige Art der Fortbewegung. 70% aller Pendler fahren in den bunten Bussen zur Arbeit und hören nach dem Aussteigen, wie sich ihr Matatu fröhlich mit seiner typischen Hupe verabschiedet.
Das deutsche Familienunternehmen Severin aus dem Sauerland war einst unter anderem für die Herstellung von Toastern bekannt. Inzwischen wurde dieser Geschäftszweig abgegeben. Stattdessen ist die Familie jetzt im Reisegeschäft und trägt dazu bei, dass sich Urlauber an Kenias Küste in einer Lodge nahe Mombasa gut rösten können. Antje Dikans hat sich das Hotel angesehen.
Der Strand vor der Severin Sea Lodge ist belebt. In der Ferne ist die Hafenstadt Mombasa auszumachen. Große Frachter, die sie ansteuern, sehen am Horizont wie Spielzeugschiffe aus. Der Hotelpool liegt halb im Schatten von Palmen. An einer Seite grenzt er an die Bar. Wer will, kann sich mit Badehose oder Bikini direkt auf die Hocker im Wasser schwingen und einen Drink bestellen. Ein Zeitvertreib, wie er Rudolf Schulte gefallen hätte. Der Sauerländer startete vor mehr als 50 Jahren das Tourismusgeschäft an Kenias Küste.
Und hatte da am Anfang gesagt, dass er halt alles anders machen will als in anderen Hotels, was ihn da stört. Hat irgendwie Frühstück bis nachmittags angeboten, eine Bar, die 24 Stunden geöffnet hatte, dass man immer ein kaltes Bier auch bekommen hat.
Sebastian Severin Schulte, Enkel des Gründers, führt inzwischen den Betrieb. Ursprünglich war die Familie mal im Elektrogeschäft, stellte Toaster und andere Küchengeräte her. Doch dieser Geschäftszweig ist verkauft. Die Sauerländer haben ihr Herz an Afrika verloren und bieten Reisen auf den Kontinent an. Außer dem Hotel an der Küste betreiben sie noch eine Lodge in einem Nationalpark. Das Hotel hat knapp 200 Doppelzimmer in der passenden Größe für Paare. Wie Peter und Yvonne Wolters aus dem nordrhein-westfälischen Schloss Holte. Die beiden verbinden den Küstenaufenthalt mit Safari.
Reiner Badeurlaub? Nein, dafür kommt man nicht nach Kenia. Also man muss dann auch schon Land und Leute kennenlernen.
Peter Wolters macht das jetzt schon in seinem 18. Urlaub hier. Die Entscheidung, dieses Hotel zu buchen, hat er ganz bewusst getroffen.
Was ich wichtig finde, ist die Nachhaltigkeit, was jetzt Stromverbrauch angeht, was Essen und Trinken etc. angeht, finde ich schon sehr, sehr gut gemacht.
Der Strom wird über Solaranlagen erzeugt. Es gibt eine hoteleigene Kläranlage. Vor allem aber will Sebastian Severin Schulte jungen Kenianerinnen und Kenianern eine berufliche Perspektive bieten. Baulärm, den sonst kein Urlauber gerne in seinem Hotel hört, gehört hier zum Konzept. Denn es gibt einen eigenen Ausbildungsbetrieb für Tischler, Schweißer, Elektriker.
Hier werden jetzt gerade Zimmer renoviert von unseren Trainees, die die Berufsausbildung bei uns machen und im dritten Lehrjahr sind. Und jetzt hier zum Beispiel das Geländer schweißen.
Das Projekt läuft zusammen mit der Deutschen Außenhandelskammer und soll sich letztendlich auch rechnen. Genau wie das Tourismusgeschäft, das am Anfang wohl nur Hobby eines erfolgreichen Toasterproduzenten war.
Wir waren unterwegs in Afrika. In der nächsten Woche geht es dann nach Japan. Und noch mehr Reiseziele finden Sie in der ARD-Audiothek. Ich bin Tina Witte. Bis nächste Woche. Machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.